Ich gestehe, ich bin auch ein bisschen drauf reingefallen, dem auf den Leim gegangen ist ja auch so ein schönes, einfaches Bild. Da sind auf der einen Seite die verbohrten, identitären Linken und auf der anderen Seite die guten und reinen, klassenbewussten Linken. Identitätspolitik oder Arbeitswillepolitik? Ist das so einfach? In meinem Kopf ist irgendwie alles verkleistert. Und einer, der sagt, lieber Radau statt Verkleisterung, ist Michael Jäger und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Herr Jäger.
Hallo Herr Rose.
Nach meinem Verständnis ist doch der politische Kampf oder überhaupt die Politisierung von Menschen doch nur durch Identität möglich, oder?
Genau, das denke ich eben halt auch. Wer kämpft, der kämpft deswegen, weil er sich nicht anerkannt fühlt von den anderen oder von der ganzen Gesellschaft. Und das heißt natürlich etwas an ihm selber, etwas, wodurch er seine eigene Identität hat, wird nicht anerkannt. Es geht nicht gleich darum, dass man seine ganz unverwechselbare Identität ins Spiel bringt, wo das wahrscheinlich unbewusst immer der Grund ist. Ne? Man ist eine ganz bestimmte Persönlichkeit, man wird nicht anerkannt. Deswegen würde man nicht gleich sich einem politischen Kampf anschließen. Aber man merkt, dass man eine Eigenschaft hat, zum Beispiel man ist schwul, oder man ist jemand, der als Fremde angesehen wird und das wird von anderen nicht anerkannt. Und dann tut man sich mit einigen zusammen, um zu kämpfen, zum Beispiel mit anderen Schwulen. Ein solcher Kampf beginnt aber nie so, dass man sich gleich mit allen zusammentut, die überhaupt also nach einer wissenschaftlichen Analyse zusammengehören müssten, um vielleicht die ein oder zwei Grundübel einer ganzen Gesellschaft zu besiegen, also etwa die Kapitallogik oder das Patriarchat. So läuft das nicht. Man fängt mit seinen Erfahrungen an und das heißt, man fängt mit einer Identität an, die von vielen nicht anerkannt wird, aber die man mit einigen Menschen gemeinsam hat.
Hm. Nun erleben wir derzeit eine ganz eigenartige Debatte. Da gibt es die vermeintlichen Widerspruch zwischen Identitätspolitik und Klassenpolitik. Wie kommt denn das zustande? Können Sie mir das erklären?
Ich glaube, man muss das durchaus auch anerkennen, dass es diese Debatte gibt und dass da ein Gegensatz konstruiert wird. Es ist zwar letztendlich keiner, also wie wir sicherlich noch besprechen werden, aber es hat Gründe, dass das so diskutiert wird. Da muss man auf die Entwicklung der Debatten in den Linken in den letzten Jahrzehnten, man muss wohl fast sagen, im letzten halben Jahrhundert zurückblicken. 1968 und noch ein Jahrzehnt danach, da haben die meisten Linken vom Klassenkampf gesprochen. Und dann wurde ja die Ökologie entdeckt. Seit dem Ende der 1970er Jahre spätestens wurde die Ökologie entdeckt. Und dann kippte die ganze Debatte auf einmal ins völlige Gegenteil um. Also auf einmal sprach überhaupt niemand mehr von den Klassen, sondern zum Beispiel Rudolf Barrow, der das früher auch getan hatte, der sagte jetzt auf einmal, es geht um den Menschen. Also das Ökologieproblem ist ein Problem des Menschen und nicht des Arbeiters oder der Arbeiterin. Daraufhin haben also viele Menschen also und auch viele, die sich zu einer identitären Bewegung angeschlossen haben, zum Beispiel damals vor allen Dingen der Frauenbewegung, die haben dann nicht mehr von den Klassen gesprochen. Und seit 2000 vielleicht ungefähr oder also in der Zeit danach hat man so langsam wieder angefangen, die Klassen zu entdecken. Und dann ist es zu diesem Gegensatz gekommen. Also das heißt, also man muss durchaus auch denen, die sich jetzt nicht auf das allgemeine Reden von den Klassen beschränken wollen, vorwerfen, dass sie sich auf die Klassenfrage nicht genügend eingelassen haben, infolge dieser Vorgeschichte. Aber umgekehrt gilt eben halt auch, dass diejenigen, die jetzt hier die Klassen entdecken, das nicht gegen die Identitätspolitik von Frauen, von Schwulen, von Fremden und so weiter, von anderen sogenannten, was man früher Rassen genannt hat, die sollten das dagegen nicht ausspielen.
Ja.
Weder die eine Seite gegen die andere noch umgekehrt.
Nun höre ich zuweilen auch aus linken und emanzipatorischen Kreisen die Behauptung, es gäbe doch gar keine Klassen mehr. Sind wir in einer Klassengesellschaft? Gibt es so etwas wie Klassenkampf noch?
Ich glaube schon. Also es gibt den Kapitalismus, es gibt die Kapitallogik. Und die funktioniert immer noch so, wie sie schon immer funktioniert hat. Also die einen arbeiten und die anderen organisieren die Arbeit nicht nur, also was ja eine notwendige Funktion der Arbeit ist. Die Arbeit muss auch organisiert sein. Also das heißt, es muss so etwas wie Unternehmen geben, also und Unternehmer, Unternehmerinnen, egal ob das jetzt Einzelne oder Kollektive sind, was man sich ja auch vorstellen kann. Aber das ist ja nicht der Kapitalismus. Der Kapitalismus, wie man das schon bei Marx hat lesen können, besteht eben darin, dass die Kapitalisten oder Kapitalistinnen, von denen die arbeiten, einen Teil des Geldes, was sie mit den Produkten dieser Arbeit erzielen, einbehalten, den sogenannten Mehrwert. Die Arbeiter bekommen so viel oder Arbeiterinnen bekommen so viel, wie sie fürs Leben brauchen, wobei das auch selber ein Gegenstand des Klassenkampfes ist, also wovon man jetzt kulturell glaubt, dass man das zum Leben braucht, das wird ausgekämpft. Aber es gibt einen ungeheuren Überschuss über diese Werte, die dazu gebraucht werden, dass man überhaupt lebt. Das ist der Mehrwert, damit wird wiederum investiert und das Kapital wird immer größer. Und damit ist auch verbunden, dass die Kapitalisten und Kapitalistinnen darüber bestimmen, was überhaupt produziert wird. Das ist eine Spaltung. Es gibt auf der einen Seite die Kapitalistinnen und Kapitalisten und auf der anderen Seite gibt es die Arbeiter und Arbeiterinnen. Und damit das aufhört, damit diese Spaltung aufhört, damit alle darüber entscheiden, was mit dem Werten passiert, die erarbeitet werden. Dazu muss diese Spaltung überwunden werden. Und das wäre eigentlich das Ziel des Klassenkampfes. Und solange das nicht passiert, sind damit noch alle möglichen anderen Unannehmlichkeiten verbunden, die als erste ins Auge fallen, also wie, dass die Kapitalisten dann auch dafür sorgen, dass man zu wenig Lohn bekommt, dass die Frauen weniger Lohn bekommen als die Männer und so weiter und so weiter. Das gehört alles dazu. Und insofern ist der Klassenkampf auch im Gange. Zum Beispiel ist der Kampf darüber, dass Frauen genauso viel Geld bekommen müssten wie Männer, im Gange. Das ist noch nicht das Endziel, das ein Klassenkampf erreichen müsste. Also das würde eben daran bestehen, dass man überhaupt diese ganze Spaltung zwischen Kapital und Arbeit aufhebt. Aber es ist ein Anfang. Und insofern leben wir immer schon im Klassenkampf. Und der ist natürlich wichtig.
In unserer Klassengesellschaft, ist die dann zugleich eine patriarchale Gesellschaft? Das schreiben Sie zumindest, dass wir in dieser Klassengesellschaft, dass sie also patriarchal organisiert ist und eigentlich auch kolonial, oder?
Auch kolonial, ja, und auf jeden Fall patriarchal. Es hat vor kurzem, also im letzten Jahr erst, ein sehr wichtiges Buch gegeben von einer britischen Ökonomin, Linda Scott. Die hat das gezeigt. Ich habe das selber vieles überhaupt nicht gewusst, also wie stark das Patriarchat in die kapitalistische Organisation eingreift. Also was man vor Augen hat, ist eben halt immer, dass Frauen weniger Geld kriegen für die gleiche Arbeit und darauf auch also fixiert werden. Auch, dass sie auf bestimmte Tätigkeiten fixiert werden. Also es ist ja bekannt, also Frauen werden mehr in die sorgenden Berufe geleitet, gelenkt und Männer, was weiß ich, also mehr in die Autoindustrie und so weiter. Aber das ist ja bei weitem nicht alles. Es ist zum Beispiel so, wie Linda Scott in ihrem Buch zeigt, dass Frauen kaum die Möglichkeit haben, in den Universitäten Professuren für Finanzwissenschaft zu erhalten. Oder dass es so gut wie überhaupt keine Frauen gibt, wenn es darum geht, Handelsverträge auszuhandeln. Und so könnte man noch vieles nennen. Also es beschränkt sich wirklich nicht auf die einfachen Frauen und auf die untersten Ebenen, sondern auf alle Ebenen bis hinauf zu den Spitzen und damit auch bis hinauf in die Politik. Denn die Politik wiederum lässt sich von Ökonomen beraten, von Finanzökonomen und anderen Ökonomen. Und da wiederum sind auch die Frauen schwach. Also wenn man das alles zusammennimmt, ist es ja wohl offensichtlich, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Patriarchat und Kapitallogik. Und ich glaube wirklich, also wenn das Patriarchat zusammenbräche, dann würde auch der Kapitalismus es schwer haben, sich noch fortzusetzen. Ja, und vielleicht gilt auch das umgekehrt.
Ja, das heißt, der Klassenkampf läuft letztlich auf die politische Machtfrage hinaus und auf das Eigentum an Produktionsmitteln, wenn man den guten alten Marx mal bemühen würde?
Ja, eindeutig, ja, ja. Das ist auch schon immer betont worden. Und das ist jetzt auch in Bezug auf unsere Diskussion, finde ich, ganz wichtig, also Identitätspolitik und Klassenkampf. Ein Klassenkampf, der nicht auf die Machtfrage hinausläuft. Das würde ich jetzt mal behaupten, der ist selber Identitätspolitik. Und das wird von vielen, die das gegeneinander ausspielen, nicht beachtet. Also wenn zum Beispiel, das finde ich immer so ein anschauliches Beispiel, also IG Metaller gehen auf die Straße, das ist ja wirklich passiert, um gegen die Schließung von Kohlekraftwerken zu demonstrieren. Völlig berechtigt. Sie sind in ihrer Weise des Lebens benachteiligt, weil die ökologische Politik erzwingt die Schließung von Kohlekraftwerken. Und das heißt aber nicht, dass alle in der Gesellschaft davon Nachteile haben. Ich zum Beispiel habe keinen Nachteil davon. Meine Zeitung ist davon nicht betroffen, dass ökologische Politik gemacht wird. Ganz im Gegenteil, wir profitieren davon. Und Sie auch als Rundfunkmensch, ja. Aber wer nun zufällig in einem Kohlekraftwerk arbeitet, für den ist das eine Benachteiligung, ja. Der hat genau das, wie man allgemein die Identitätspolitik definieren kann, ja. Also es gibt besondere Merkmale und Eigenschaften, also durch die man sich definiert und wovon man dann sagt, also weil wir die haben, sind wir benachteiligt. Ja, also weil wir Schwule sind wir benachteiligt. So trifft es doch genauso zu sagen, ja, weil wir in einem Kohlekraftwerk arbeiten, sind wir durch die ökologische Politik benachteiligt. Das ist auch Identitätspolitik. Mhm. Und diejenigen, die jetzt einfach nur sagen, also entweder Klassenkampf oder Identitätspolitik, also die verschweigen da auch etwas oder die begreifen da etwas nicht, ja. Das, also wenn man den Begriff des Klassenkampfes also ganz gleich ins Allgemeine wendet und sagt, also Klassenkampf heißt Kampf um eine klassenlose Gesellschaft, also dann gibt es allerdings einen Gegensatz zwischen Klassenkampf und Identitätspolitik. Mhm. Dann muss man sagen, also Identitätspolitik ist nur ein Anfang, ja, der Anfang, den Benachteiligte in ihrer eigenen Erfahrung machen. Und dann sollte es einen Lernprozess geben, der sie zum Klassenkampf führt, im Sinne des Kampfes gegen die Kapitallogik und gegen das Patriarchat. Wenn man unter Klassenkampf nur versteht, also Kampf um den Erhalt der Arbeitsplätze und Kampf um hinreichend viel Lohn, dann ist das zwar auch ein richtiger Kampf, genauso wie der Kampf um die Anerkennung von Schwulsein richtig ist, aber es ist im Grunde genommen auch nur Identitätspolitik.
Der politische Kampf und den politischen Kampf gibt es also nicht ohne Identität, das ist nun klar. Warum schafft es die Linke, das nicht hinzubekommen? Die Rechten schaffen das gut, wenn ich mir jetzt anschaue, hier im Osten hängt dann vollende die Wende, Wende 2.0, das knallt richtig rein, das geht an die ans verletzte Klassenbewusstsein, das greift die Scham, nimmt das auf, die Beschämung, die Klassenscham, und das lässt sich ja auch in den Wahlergebnissen, kann man sehen, Wahlergebnisse zwischen 20 und 30%. Die neue Rechte hat das gut hinbekommen. Die wissen, wie es funktioniert, oder?
Naja, so würde ich das nicht sagen. Also ich würde sagen, die neue Rechte gehört zu den politischen Formationen, also für die das Politik ist, für die Politik darin besteht, Leute in ihrer Identität festzunageln. Mhm. Also das finde ich auch ein wichtiges Thema, also was wir bisher noch nicht in unserem Gespräch besprochen haben. Es ist ja so, also die AfD sieht also, dass es deutsche Arbeiterinnen und Arbeiter gibt, die sagen, also wir sind doch Deutsche und wir als Deutsche müssten doch ein Vorrecht haben gegenüber den Fremdarbeitern. Oder so sagen sie das noch nicht mal so, sondern sie sagen umgekehrt, wir als Deutsche wären benachteiligt, also von den Hinzukommenden. Und sie haben die Vorstellung, also wenn jetzt immer mehr Arbeiter noch hinzukommen, dann wären unsere Chancen als deutsche Arbeiter immer schwächer, überhaupt noch hinreichend Arbeit und Lohn zu finden. Das ist natürlich auch Identitätspolitik. Also da fühlen sich Leute als Deutsche benachteiligt. Also und jetzt muss man einerseits sagen, das ist falsch, das ist ein Irrtum. Also so ist das nicht, wie diese Menschen sich einbilden. Aber es ist das, was sie für ihre Erfahrung halten. Und bis zu diesem Grade muss man es eben halt auch anerkennen und muss mit solchen Menschen reden. Aber dann gibt es eben halt eine politische Formation, der das gerade recht ist, ja, weil sie überhaupt nationalistisch ist, und die versucht dann, diese Leute auf ihrem Deutschsein festzunageln. Also von da aus würde ich jetzt gleich mal den Bogen zur SPD spannen. Ich will natürlich in keiner Weise die SPD mit der AfD gleichsetzen. Also im Gegenteil, also sie ist ein Gegner der AfD und wir brauchen sie. Aber ich finde auch, die sozialdemokratische Politik seit langer Zeit hat eben halt etwas davon, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen in ihrem Arbeiterdasein festzunageln, also indem sie nur darauf orientiert, also um guten Lohn und gute Arbeit zu kämpfen und überhaupt um Arbeitsplätze, aber nicht darauf, jetzt die ganze Persönlichkeit, von der das Arbeiter oder Arbeiterin sein nur ein Teil ist, im Leben und in der Gesellschaft auszuspielen. Es gibt ja den Satz von Marx und Engels, den ich in meinem Zeitungsartikel über Identitätspolitik zitiert habe aus der deutschen Ideologie. Die Proletarier müssen den Staat stürzen, um ihre Persönlichkeit durchzusetzen. Das ist eigentlich das Ziel des Klassenkampfes. Und wenn jemand einerseits Arbeiter oder Arbeiterin ist und andererseits aber eine Persönlichkeit sein möchte, dann wird er bestimmt zum Beispiel auch an Ökologie denken. Daran, dass seine Kindeskinder es schwer haben werden, wenn die ökologischen Gleichgewichte vollkommen zusammenbrechen. Darauf muss eine verantwortungsvolle Politik auch orientieren. Und man kann schon auch der SPD vorwerfen, dass sie das nicht hinreichend tut. Aber die SPD ist da wenigstens in sich gespalten. Sie gibt sich auch Mühe, das vielleicht zu tun, während man von einer Partei wie die AfD sagen kann, also die ist wirklich so gebaut, dass sie Menschen auf einer zudem noch falsch begriffenen Identität, also der Identität des Deutschseins, festzunageln versucht.
Sie haben ja lange sich mit einer anderen Gesellschaft beschäftigt. Also das war ja Auslöser wohl die Finanzkrise. Dann haben Sie sich mit dem Wirtschaftssystem beschäftigt und Sie sagen, es könnte ein Wirtschaftssystem ohne Kapitallogik geben, aber mit wahre Geldbeziehung, also nicht so eine Form von Kommunismus, aber eine wahre Geldbeziehung, also Märkte auch schon. Wie weit sind Sie da gekommen mit Ihren Überlegungen? Gibt es da Verbündete oder ist das erstmal nur ein Gedankenspiel?
Ja, also Verbündete sehe ich nicht. Ich habe da schon viel versucht. Ich versuche da auch gerade ein Buch, ein kleines Büchlein zu dem Thema, wo ich diese Gedanken zusammenfasse, auf den Markt zu bringen. Das ist schwierig und ich verstehe eigentlich selbst nicht den Grund für diese Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist aber interessant. Mein Grundgedanke ist ganz einfach. Ich sage also in Kapitallogik und Kapitalismus heißt die wahre Geldbeziehung, also freigelassen ist, also sie wird letztendlich nicht reguliert oder nur scheinbar reguliert und dadurch entstehen Ungleichgewichte und alles Mögliche. Und das heißt also, wie Marx sich ausdrückt, also der Tauschwert beherrscht die Ökonomie. Und ich setze dagegen, also wenn man der Marx'schen Linie folgt, also und Marx sagt, also ein Verein freier Menschen, so drückt er sich wörtlich aus, soll die Ökonomie beherrschen, indem sie die Proportion zwischen ihren Bedürfnissen und den dafür notwendigen Arbeiten herstellt, dann heißt es doch, man sollte den Menschen die Möglichkeit geben, diese Proportionen in freien, allgemeinen und gleichen Wahlen zu wählen. Das hieße dann, die Menschen würden die Ökonomie wählen. Sie würden zum Beispiel wählen, in welchem Verhältnis motorisierter Privatverkehr und öffentlicher Verkehr steht oder Eisenbahnen und Flugzeuge oder vegetarische und Rindfleischnahrung und so weiter und so weiter. Sie würden das wählen und dann wären alle an das Ergebnis dieser Wahl gebunden. Das wäre meines Erachtens das Ende des Kapitalismus. Also erstens, weil nicht mehr die Kapitalisten bestimmen würden. Zweitens, weil es überhaupt keinen Selbstlauf des Marktes mehr gäbe. Und drittens, weil es diese Unendlichkeitslogik in der Ökonomie nicht mehr gäbe, als die Marx den Kapitalismus ja definiert hat. Also das Kapital schreibt ja einmal, möchte am liebsten also den unendlichen Mehrwert sofort haben. Aber da das nicht geht, also nähert sie sich ihm ununterbrochen. Und es ist ja gerade diese Unendlichkeitslogik, die ökologischen Gleichgewichte auch zerstört. Also insofern hängt auch das zusammen. Das wäre dann auch vorbei, also weil die Menschen wählen würden und sie würden natürlich auch eine Begrenzung der Märkte wählen. Also Kapitalismus und Märkte, Kehrseiten voneinander sein, das ist ein Irrtum meines Erachtens. Ich bin auch nicht der einzige Marxist, der ihn kritisiert, aber ich glaube, die meisten Marxisten sind immer noch in dieser Schleife. Aber das ist jedenfalls ein Irrtum, in dem Marx sich mit allen Kapitalisten einig ist und alle Kapitalisten sich mit Marx einig sind. Also beide Seiten haben geglaubt, also wenn man einen Markt hat, dann hat man automatisch auch den Kapitalismus und umgekehrt. Das ist meines Erachtens ein nachvollziehbarer, aber auch falscher Schluss.
Ja, nun, eine andere Gesellschaft ist möglich. Der Anfang wäre, sich erstmal mit Ökonomie zu beschäftigen, zu fragen, gibt es einen grünen Kapitalismus? Ich glaube es zwar nicht, aber überhaupt erstmal sich mit ökonomischen Fragen zu beschäftigen. Sie sagen, macht Radau zusammen, so ist es nachzulesen im aktuellen Freitag. Und Sie sagen, Identitäts- und Klassenpolitik sind verschränkt. Das ist also das eine bedingt das andere. Was verstehen Sie denn unter Radau? Das heißt, auf die Straße gehen, sich politisch engagieren oder was... Wie klingt Radau in Ihren Ohren?
Naja, unter Radau habe ich zunächst mal einfach gemeint, das ist eben halt das, wie man die Identitätspolitik wahrnimmt und wie sie auch angegriffen wird von denen, die sich dagegen positionieren. Also wenn zum Beispiel eben halt Frauen darauf bestehen, dass man sich in einer gendergerechten Sprache ausdrückt. Also da gibt es wirklich Radau und auch von beiden Seiten. Die Frauen beharren auf der gendergerechten Sprache und dann gibt es Gegner, die sagen, also das ist doch nur Empfindlichkeit. Ich meine, meinen das doch gar nicht so und ihr versteht die Sprache falsch und so weiter. Das ist ein richtiger Streit und diesen Streit gibt es eben halt auch auf anderen Ebenen, also in den Kirchen, also wo man sagt, also wir akzeptieren zwar Schule, aber sie sollen nicht in kirchliche Ämter kommen oder gar in der katholischen Kirche, also Frauen sollen nicht in die Führung kommen. Dieser Radau ist schon da, ne? Und also ich will zunächst einmal einfach sagen, also es ist klar, dass es diesen Radau gibt, er ist richtig, ja. Und es wäre aber eben halt gut, natürlich, wie man im Deutschen ja so schön sagt, wenn sich die Leute mit der Zeit und in Folge eines Erkenntnisprozesses zusammenraufen würden, zusammen gegen die Haupthebel dessen vorgehen würden, also die vielen einzelnen Ungleichheiten in unserer Gesellschaft bedingt.
Was ist denn, wenn sich die Identitäten so zerfasern, dass die Kräfte sich pulverisieren? Dann hat im Grunde der Kapitalismus gewonnen und jeder hat zwar seine eigene Identität, aber das Grundsystem des Kapitalismus bleibt. Das ist dann die Aufgabe, dann zu sagen, wir haben unsere Identitäten, aber trotzdem auch gemeinsame Interessen. Das ist die Schwierigkeit?
Ja, also man darf den Radau natürlich nicht selbst überlassen. Also wenn man das tut, dann ist das so, wie Sie sagen, dann zerfasert sich alles. Aber es ist eben halt die Frage, wie man dagegen vorgeht. Ob man jetzt sagt, also ihr dürft überhaupt keinen Radau machen, ihr macht eine falsche Politik, ihr kümmert euch um die falschen Sachen. Das heißt ja letztendlich, ihr solltet euch nicht um euch selbst kümmern, sondern gleich um die großen Fragen. Das wäre die eine Herangehensweise. Und die andere heißt eben, also wir verstehen das, also ihr habt recht. Aber ihr müsst weitergehen. Es gibt noch mehr Gesichtspunkte. Und das müsste eben halt geschehen. Also und dann würde man auch der Zerfasung entgegenwirken, die natürlich wirklich eine ernsthafte Gefahr ist, das ist klar.
Also Radau klingt für mich irgendwie positiv. Vielleicht sollte der politische Kampf auch Spaß machen. Und mit anderen Leuten zusammen ist es ja im Moment schwierig, aber es ist möglich. Macht Radau zusammen, heißt ein Artikel von Michael Jäger, der seit 30 Jahren beim Freitag arbeitet und ja die 30-jährige Geschichte dieser Wochenzeitung mitgemacht hat. So richtig nach Feiern war letztes Jahr Ihnen nicht zumute, oder?
Naja, einerseits nicht. Also wir leiden natürlich alle unter Corona, also ich persönlich habe immer besonders darunter gelitten, dass unsere Sitzungen nicht mehr im selben Raum stattfinden, wo man sich face to face ansieht. Das ist doch was ganz anderes, also dass wir nun stattdessen uns über Zoom, also am Bildschirm sehen. Das ist ein ungeheurer Unterschied. Ich glaube, das wird jeder so empfinden, der das mal beides mitgemacht hat. Also insofern leiden wir darunter, aber auf der anderen Seite, unsere Zeitung also floriert fast noch mehr. Also wir haben steigende Auflagen gehabt, also weil wir in solchen Zeiten natürlich auch besonders gebraucht werden. Das freut uns natürlich auch, also nicht wegen des Problems, also wegen dessen wir notwendig sind, aber weil wir uns da also in unserer Aufgabe bestätigt sehen können. Also weil wir eben halt sehen können, wir so eine Zeitung ist auch notwendig und wir gehören dazu.
Und eine Debatte ist notwendig, die haben wir jetzt geführt. Das kann alles nur ein Anfang sein. Ich bedanke mich bei Michael Jäger von der Wochenzeitung Freitag, wünsche Ihnen alles Gute und einen schönen Tag. Danke.
Ja, ich bedanke mich bei Ihnen auch.